Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Ich bin Torben Lippert, Redakteur des Private Banking Magazins und ich sitze natürlich nicht alleine im Podcaststudio.
Ja, denn ich bin auch noch hier. Ich bin Max Morrison, ebenfalls aus der Redaktion. Und mit uns sitzt natürlich noch unser Tonzauberer Yoshi bei uns im Studio, der inzwischen auch wieder mit vertrauter Technik arbeiten kann.
Ja, genau. Wer davon noch nicht gehört hat, bei uns wurde ja eingebrochen. Darüber haben wir vergangene Woche schon im Podcast gesprochen. Die verschwundenen Mikros sind zwar immer noch weg, aber der Ersatz hat sich schon eingespielt, würde ich sagen.
Ja, und dadurch, dass wir jetzt immer noch über den Einbruch sprechen, zeigt sich ja auch schon ein bisschen, wir hatten eine recht ruhige Woche, haben viel am Feinschliff natürlich auch fürs nächste Magazin gearbeitet, fürs Gedruckte. Auf Personalseite ist es ja Mitte des Monats immer ein bisschen ruhiger als am Anfang oder am Ende und genau. Dafür bleibt aber insofern Zeit für andere Themen.
Ja, wir hatten ein paar Hintergrundgespräche über die Woche hinweg. Hatten auch Gäste in unserer Redaktion und auch hier im Podcast-Studio. Wer da zu Gast war, das hören Sie dann in einer der nächsten Folgen, würde ich sagen.
Genau, dann würde ich sagen, lass mal nicht so lange hier noch rumeiern, wenn wir eh nichts zu erzählen haben und in die News starten. Denn da haben wir von einer möglichen Steuerhinterziehung, Gehaltszahlen und was Wegweisendem für einen Vermögensverwalter und einer Privatbank. Doch finde ich eine feine Auswahl.
Ich möchte Ihnen noch eine spannende Videoreihe von Allianz Global Investors empfehlen. In dieser Serie sprechen die Portfoliomanager Alex Bibani und Giles Money über die Bedeutung und das Management von nachhaltigen Portfolios. Die Videos finden Sie unter www.allianzgi.de/nachhaltigkeit. Investieren birgt Risiken. Alles neu bei Do Investment. Der Vermögensverwalter aus München hat einen neuen Namen, eine neue Rechtsform und das ist eigentlich fast am spannendsten, einen neuen Eigentümer. Und erfahren haben wir das am vergangenen Freitag schon, also ist jetzt gut eine Woche her. Da hat nämlich das Unternehmen zum einen seine Seite umgebaut und da konnte man schon ein bisschen was erfahren. Und zum anderen haben wir auch eine Mail zugespielt bekommen, die Do Investment an Kunden und Geschäftspartner versendet hat.
Jetzt einmal nochmal ein bisschen zurück, eins nach dem anderen. Du hast von einem neuen Namen gesprochen. Wie heißt Do Investment denn?
Ja, das ist so ein wenig das Ding. Do Investment geht ja recht flott von der Zunge. Also hört man ja hier auch im Podcast besonders gut. Beim neuen Namen ist das anders. Deswegen jetzt einmal kurz festhalten. FGTC Investment heißt der Vermögensverwalter jetzt. FGTC ist dabei eine Abkürzung, was den Namen jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt besser macht. Jedenfalls steht FGTC für For Generations to Come, also Englisch für Generationen, die noch kommen, auch richtig übersetzt.
Ja, so.
Du bist halber Muttersprachler, aber genau. ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Ja, und der Name ist auch ein kleiner Hinweis darauf, wer neuer Eigentümer des Vermögensverwalters ist, nämlich ein bekanntes Familienunternehmen.
Dann ist ja aber doch noch eine Sache, die gleich bleibt, nämlich, dass eine Unternehmensfamilie Besitzer hinter dem Namen ist. Der bisherige Name, Do Investment, manche einer weiß es oder kann es vermuten, steht ja für die Familie Dornier, ihrerseits Flugzeugpioniere damals gewesen, die Besitzer des Vermögensverwalters waren.
Genau, und der Name aktuell spielt jetzt auch so ein bisschen eben auf den neuen Besitzer an. Noch einmal kurz zur Familie Dornier vielleicht. Do Investment ging ja eigentlich aus dem Single Family Office der Familie hervor. Dementsprechend hielten bisher die Familiengesellschaften Silvius Dornier Invest und die DR-Beteiligungen die Anteile. Jetzt hat aber eben, und jetzt aufpassen, die Fiesmann Generations Group die Anteile übernommen. Und damit sind wir jetzt auch wieder beim Namen FGTC, also For Generations to Come, wo sich das Wort Generationen ja auch wiederfindet.
Die Familie Fiesmann ist ja auch, wie die Dorniers, eine bekannte deutsche Unternehmensfamilie mit einer eigenen Historie, die dahinter steckt. Und zuletzt war die Familie Fiesmann in dem Fall ja auch regelmäßig in den Schlagzeilen, weil ein Teil von dem Familienunternehmen ja in die USA verkauft wurde. Stellen ja Heizungsprodukte, Klima- und Kühlsysteme her. Kennt man manchmal vielleicht, wenn man irgendwo lang geht und sieht dann Fiesmann und denkt, ah ja, genau, das sind ja die, die diesen ganzen Kram herstellen.
Ja, genau. Und du hast den Verkauf des Geschäftsbereichs in die USA schon angesprochen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Familie jetzt eine gewisse Liquidität hat. Also dieses bekannte Cash-Event, von dem wir natürlich oft sprechen. Und da die Familie sowieso in den vergangenen Monaten über das eigene Family Office das Vermögen schon ein wenig gestreut hat, setzt jetzt quasi dieser neue Deal so ein bisschen darauf an. Die Familienholding hat nämlich inzwischen auch einen Venture Capital Arm und auch ein Immobilienportfolio. Und jetzt kommt mit FGTC, ehemals Do Investment, eben auch eine gewisse liquide Expertise dazu und eine Einheit für Forst Investments.
Du hast ja am Anfang gesagt, dass sich auch die Rechtsform des Vermögensverwalters ändert, oder? Was ist denn da geplant?
Ja, genau. Do Investment war immer eine Aktiengesellschaft. FGTC ist jetzt eine GmbH. Das heißt, die Vorstände oder ehemaligen Vorstände, Dirk Rüttgers und Corinna Schütz, sind jetzt Geschäftsführer. Sonst soll sich aber für die Kunden und Mitarbeiter, also alles beim Alten bleiben, soll sich nichts groß verändern. Einen Abgang haben wir allerdings dann doch zu verzeichnen, nämlich der Wholesale-Vertriebsleiter Thomas Webers, der den Vermögensverwalter verlassen hat. Nachfolger gibt es da noch nicht. Wir haben natürlich da mal nachgefragt, was da der Grund war. Anscheinend so eine gewisse unterschiedliche Ausrichtung, die man sich da vorgestellt hat. Mit dem neuen Gesellschafter hat das aber nichts zu tun und das Wholesale-Geschäft soll auch weiter wachsen.
Und an der Stelle vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil wir jetzt bei dem Thema Unternehmerfamilien sind, die sich an Unternehmen beteiligen, die eigentlich nicht so viel mit ihrem Kerngeschäft zu tun haben. Wir haben diese Woche ja auch noch berichtet, dass sich das Single Family Office von Dirk Rossmann, also dem Gründer der Rossmann Drogeriekette, 15% der Anteile an Aurubis geschnappt hat. Babycreams und Kupferkonzern sind ja mindestens auch so weit voneinander entfernt wie Wärmepumpen von einem defensiven Stiftungsfonds, oder?
Das stimmt. Also dementsprechend ganz spannende Entwicklung.
Tom, eine Frage an dich. Wo würdest du die Zentrale von einem Hamburger Asset Manager verorten?
Ja, innerhalb von Hamburg, vermutlich ganz klassisch am Jungfernstieg. Das ist ja immer recht beliebt, auch bei den Banken. Schöne Restaurants, ne? Spesenrestaurants, gut erreichbar, viele Büroflächen. Also das wäre jetzt so mein Tipp.
Genau, wie sieht's mit dem Sachsenwald aus?
Der Sachsenwald, ja, da gibt es wohl ein gutes Pilzvorkommen, Pilz mit Z, hat mir der ehemalige Kollege Scholle mal verraten. Von Büroimmobilien hat er mir jetzt allerdings nicht allzu viel erzählt oder von Asset Managern, die da ihren Sitz haben.
Genau da, und zwar in der Holzhütte, soll der Asset Manager Luxcara den Sitz von 3 Tochterfirmen haben. Und noch die von 18 weiteren Unternehmen, die sollen alle in dieselben Hütte da sitzen. Das hatten zunächst das ZDF-Magazin Royal und fragt den Staat berichtet. Meinung dazu, wenn man in einer Holzhütte sitzt?
Ja, klingt schon ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Und kann man natürlich auch als Marketing-Gag nutzen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das da Thema war. Holzhütten kenne ich jedenfalls nur aus meinen Urlauben in Skandinavien, von denen ihr hier auch immer berichtet habt, oder ich auch
genau
berichtet habe. Oder im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung.
Ja, und das erinnert ja an einen Fall, über den wir auch vor kurzem berichtet haben, nämlich von den Wealth Cap Managern, die auch in so einer Waldhütte das Ganze als Steueroase genutzt haben sollen, muss man so sagen, da ist kein rechtskräftiges Urteil bisher gefallen. Also da gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, das einmal aus rechtlicher Sicht hier so gesagt. Der Verdacht liegt dann aber natürlich nahe, dass das im Sachsenwald auch an dem anderen Steuersatz zu tun hat, der da gilt. Das ist der Gewerbesteuerhebesatz, um den es da geht. Der liegt im Sachsenwald bei 275%. Zum Vergleich in Hamburg sind es halt 470%.
Ja, was sagt denn Luxcara zu den Vorwürfen? Denn bis jetzt sind es ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, es geht da ja eine Unschuldsvermutung, sind es ja nur Vorwürfe.
Genau, also Luxcara weist das auch erstmal so zurück. Es handelt sich nicht um ein Geisterbüro. Und die Unternehmen seien auch keine illegalen Briefkastenfirmen in dem Fall. Wörtlich heißt es da, die im Sachsenwald ansässigen Gesellschaften agieren ohne Angestellte und Publikumsverkehr. Der Geschäftsbetrieb erfolgt vor Ort und erfordert geringen bis gar keinen operativen Aufwand. Die Geschäftsführung nutzt das Büro, in dem Fall wohl 1 bis 2 Mal im Monat und ist wohl auch so dokumentiert, dass es genutzt wird.
Ja, es klingt natürlich trotzdem ein bisschen mysteriös, deswegen gab es ja auch die Berichte und der Gewerbesteuerhebesatz könnte natürlich sicherlich ein Grund sein, dann ausgerechnet den Sachsenwald auszuwählen.
Ja, du sprichst es an und es gibt natürlich was anderes, was kurios an der ganzen Geschichte ist. Die Gewerbesteuer aus der Waldhütte, aus dem Büro, gehen an das gemeindefreie Gebiet Sachsenwald, das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen bürokratisch, damit aber an den Gutsbesitzer von dem Sachsenwald. Und das ist Gregor von Bismarck. Und ja, wo es jetzt klingelt, das ist tatsächlich der Urenkel von Otto von Bismarck. Mhm. Und Lux Cara hat aber auch eine Begründung dafür, warum die drei Tochterunternehmen da ihren Sitz haben. Denn die Gewerbesteuer werde in dem Fall genutzt, um den größten Wald in Norddeutschland zu erhalten und aufzuforsten. Das stehe dann im Einklang mit der Unternehmensphilosophie als Impact Asset Manager. Und um fair zu sein, Lux Cara betreibt insgesamt 137 Gesellschaften, von denen nur diese drei im Sachsenwald sitzen. Der Rest in Hamburg.
Ja, das ist natürlich zumindest eine Begründung. Die Stadt Hamburg wird es aber wahrscheinlich ja trotzdem nicht freuen, weil natürlich zumindest drei Gesellschaften dann im Sachsenwald sitzen und nicht eben in Hamburg selbst, zum Beispiel am Jungfernstieg.
Ja, die sind da bisher ein bisschen zurückhaltend. Einzelfälle kommentiert man sowieso nicht mit Verweis aufs Steuergeheimnis. Das Thema mit den niedrigen Hebesteuersätzen sei aber durchaus bekannt. Im Artikel bei uns auf der Seite geht Lux Cara da auch nochmal auf andere Vorwürfe ein, die jetzt vom ZDF und Frag den Staat aufgebracht wurden. Das geht jetzt ein bisschen alles zu weit, sonst noch in die Materie. Den Link dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Und Lux Cara hat aber auch schon gesagt, dass man das Thema weiter mit den Finanzbehörden direkt besprechen möchte.
Die Kollegin Katharina Erhardt, die ist wieder aus der Elternzeit zurück und hat sich durch einen Gehaltsreport gewühlt, den die Personalvermittlung Robert Half zur Finanzbranche veröffentlicht hat. Und da drin stehen natürlich ein paar ganz spannende Sachen, von denen ich gleich gerne einmal ein paar nennen kann. Vorweg aber noch eine kleine Anekdote zum Thema Gehalt in unserer Berichterstattung. Wenn es etwas gibt, was bei uns auf der Website immer gerne gelesen wird, dann sind es natürlich News zu Gehältern. Jetzt mag man sagen, dass das viel über unsere Branche aussagt. Ich finde es aber ehrlich gesagt absolut legitim, denn am Ende ist ja dann doch der wesentliche Grund dafür, arbeiten zu gehen, dass man seine Lebenszeit dann zumindest gegen Geld tauscht, mit dem man dann den Rest seiner Lebenszeit ja gestalten kann, möchte ich fast sagen.
Will ich mal kurz dazwischen grätschen, ja, bevor wir hier in philosophische Debatten abgleiten. Und nächste Woche Lanz und Brecht hier auftauchen. Ich will die Gehaltszahlen natürlich
hören. Ja, sollst du bekommen. Die gleichen Reflexe wie bei unseren Leserinnen und Lesern. Also, aktuell stagnieren die Gehälter in der Finanzbranche trotz des Personalmangels eher. Allerdings gibt es Ausnahmen und die haben auch gewisse Schnittmengen mit dem Private Wealth Management. So steigen nämlich die Gehälter in der Kundenberatung überdurchschnittlich. Das von Robert Half berechnete Gehalt für Privatkundenberater beispielsweise stieg um fast 20% im Vergleich zum Vorjahr.
Stellt sich ja natürlich immer schnell die Frage, wo kann ich denn als Arbeitnehmer in der Finanzbranche am meisten verdienen?
Ja, das sind natürlich so fachlich gesehen so Bereiche auch wie Risiko zum Beispiel, die natürlich elementar sind. Und wenn man sich jetzt natürlich die Hierarchie anguckt, dann natürlich in der Führungsposition ist ja vollkommen klar. Ja, klar. Also etwa als Geschäftsführer, ne? Da liegt das Einstiegsgehalt dann bei oft über 200.000 Euro mit viel Luft nach oben. Allerdings sparen immer mehr Unternehmen bei diesen Spitzengehältern und deswegen sinken auch die Durchschnittsgehälter dort eher als an anderen Positionen. Außerdem werden solche Positionen natürlich vermehrt intern besetzt. Das macht es dann vielleicht manchmal auch ein bisschen günstiger. Und geografisch gibt es bei der Gehaltsentwicklung natürlich auch nochmal Unterschiede.
Ja, dann würde ich mal sagen, wir sitzen hier in Hamburg im hohen Norden. Wie sieht's denn bei uns aus?
Überragend, würde ich sagen. In Hamburg sind die Gehälter in der Finanzbranche tatsächlich am besten. Hier liegen sie 15% über dem Bundesschnitt. In München sind es plus 14 und in Frankfurt plus 12%. Das sind wahrscheinlich auch so die drei Städte, die man als erstes nennen würde, wenn man dann über die deutsche Finanzbranche spricht. Das andere Ende in den Gehaltszahlen, das sind dann tatsächlich Leipzig und Hannover. Da verdienen die Arbeitnehmer deutlich weniger als im Bundesschnitt, wohlgemerkt natürlich immer bezogen auf die Finanzbranche.
Genau. Dann vielleicht noch eine Nachfrage dazu, die ja auch ein bisschen zu dem philosophischen Ausflug vorhin noch ein bisschen anschließt. Wie sieht es denn bei den Zusatzleistungen aus, also neben dem Gehalt, die Arbeitgeber bieten?
Ja, meistens ist ein Extragehalt. Also bleiben wir eigentlich da bei dem Thema. Das ist wirklich kein Witz, denn 2/3 der Unternehmen bieten das ihren Arbeitnehmern als Zusatzleistung an. Gut die Hälfte der Unternehmen verteilen dann zudem ein Firmenhandy an die Arbeitnehmer oder bezahlen ein Jobticket für die Öffis. Die Arbeitnehmer dagegen wünschen sich am meisten den vereinbarten Bonus oder einen Zuschuss zum Firmenwagen oder zum Beispiel für das Homeoffice. Übrigens, in der gedruckten Ausgabe unseres Magazins, die wir ja gerade noch final bearbeiten und die auch noch in diesem Jahr erscheint, haben wir uns auch ein wenig zum Personalmarkt bei Family Offices und im Private Wealth Management umgehört. Dafür habe ich zum Beispiel 10 verschiedene Headhunter befragt, die mir Infos zu Jobprofilen, Wechseltrends und natürlich auch Gehältern gegeben haben. Und was dabei herausgekommen ist, das lesen Sie dann ab Anfang November in unserem gedruckten Magazin.
Sind wir ja schon zweimal ein bisschen ins Philosophische reingekommen. Will ich auch noch mal kurz meinen Senf dazugeben. Also alles Gehalt und Zusatzleistungen natürlich egal, wenn man es schafft, sein Hobby zum Beruf zu machen.
Ach, Amen, mein lieber Richard David Precht. Sehr schön gesagt.
So, kommen wir zur Fürstfugger Privatbank. Da gibt es nämlich 2 Beförderungen. Der Marco Behring und die Andrea Greisel sind jetzt zusätzlich Generalbevollmächtigte.
Heißt, die Stellen wurden neu geschaffen, beziehungsweise ihre Positionen neu geschaffen?
Genau, denn das Haus ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Dadurch gibt es immer mehr, wie Sie schreiben, Regulatorik und administrative Aufgaben. Und dem will man damit jetzt so ein bisschen Rechnung tragen. Behring ist jetzt seit 13 Jahren bei der Bank und leitet das Asset Management. Greisel ist schon seit 2010 dabei und leitet seit dem 1. Oktober auch die Niederlassung in München. Und genau, und jetzt übernehmen beide eben auch noch diese Stelle als Generalbevollmächtigte.
Genau, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Unternehmen in der Finanzbranche dann solche Führungspositionen intern besetzen, und das scheint ja auch bei den Augsburgern eine gängige Praxis zu sein. Im September kam, da kann ich mich noch dran erinnern, der Kölner Niederlassungsleiter zum Beispiel auch aus den eigenen Reihen.
Ja, und das kommt bei der Fürstfugger Privatbank tatsächlich häufiger vor. Ich habe da auch dann eben nochmal geschaut, wie es bei denen aussieht. Das war tatsächlich im vergangenen Jahr in Mannheim auch der Fall, dass da jemand wieder aus den eigenen Reihen kam. Und ich finde, das ist ja sowas, die Strategie scheint dann ja aufzugehen, wenn man das eben immer wieder macht. Das erinnert mich dann auch manchmal, kennt man so aus anderen Bereichen, so im Fußball zum Beispiel, wenn es so um Nachwuchsarbeit oder so geht. Da gibt es ja auch immer mal Vereine, die das durchaus richtig, richtig gut machen, dass man aus den eigenen Reihen so eben den Nachwuchs generiert.
Ja, und jetzt schweifen wir mal nicht ab. Fußball müssen wir natürlich hier nicht diskutieren.
Ja,
obwohl, sehr gerne, aber interessiert wahrscheinlich viele.
Ja, gebe ich dir recht. Ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht doch lieber zum
Abteil. Machen wir das. So, vom Fußball, ich weiß nicht, wie ich die Brücke springe. Ich versuche es gar nicht erst mit der Brücke vom Fußball. Wir haben ja schon häufiger in diesem Podcast auch auf andere Podcasts des Private Banking Magazins verwiesen. So etwa auf das große Bild mit Family Officer Christian Hammes.
Der Kollege Hammes hat ja seinen Sitz mit dem ETA Family Office in München. Deswegen telefonieren wir dann größtenteils mit ihm. In Hamburg hatten wir jetzt aber zum Glück mal wieder die Gelegenheit, möchte ich sagen, uns auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Nämlich als der Private Banking Kongress stattgefunden hat.
Genau, und da haben wir die Möglichkeit natürlich direkt genutzt, um auch mal einen kleinen Austausch für unseren Podcast hier aufzunehmen. Denn schon zuvor und auch in einigen Vorträgen hat Kollege Hammes ein Thema aufgegriffen, das er bei Family Offices im Moment für elementar hält. Und ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen starten wir vielleicht einfach direkt in das Gespräch, das Christian Hammes und ich beim Private Banking Kongress in Hamburg geführt haben und aufgenommen haben. Deswegen, Joschi, Tonaufnahme ab. Ja, heute haben wir eine kleine, besondere Konstellation, denn ich habe einen Gast bei mir, der sonst eigentlich auch Moderator ist, und zwar beim Podcast Das große Bild, Christian Hammes. Herzlich willkommen.
Hallo, dankeschön, ich freue mich.
Genau, und man muss dazu sagen, den Podcast gibt es ja schon länger als unseren Podcast. Wir haben gerade schon einmal kurz drüber gesprochen, 5 Jahre waren es, richtig? Inhaltlich, ja, kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, was dein Fokus ist seit den vergangenen 5 Jahren, ne?
Wir versuchen seit 5 Jahren immer wieder mit Spezialisten aus dem Marktumfeld das Kapitalmarktbild zu zeichnen und sehen das aus ganz verschiedenen Blickwinkeln, aus ganz verschiedenen Nischen. Also wir haben immer Spezialisten aus konkreten Branchen, wir haben auch mal Kapitalmarktstrategen, die das große Bild von ganz oben zeichnen und dann sozusagen ihre Portfoliokonstruktionen, die sie in ihrem eigenen Haus gerade bauen, top-down durchdeklinieren. Manchmal haben wir auch Family Officer dabei, manchmal Rechtsanwälte, Steuerberater, die Familien und Großvermögen auf der strukturellen Seite begleiten. Mhm. Aber meistens geht es um Kapitalmarktthemen.
Ja, genau. Und was ich jetzt gerade ein bisschen unterschlagen habe, du bist natürlich nicht vor allem Podcast-Moderator oder beruflich, sondern eigentlich ja selbst auch Family Officer in München.
Genau, also ich sitze in München, habe da ein Family Office und bin in einem Mandat auch als Treasurer angestellt. Das heißt, wenn ich diese Fragen aufwerfe, mache ich das auch, um selbst zu lernen, weil ich selber Praktiker bin und um mich zu munitionieren für die ganzen Portfolio-Manager-Gespräche, sozusagen in meiner Funktion als Family Officer und als Ausschreibungsorganisator für Vermögensverwaltungsleistungen.
Ja, genau. Und das Gute ist natürlich, und ich glaube, das war ja noch länger oder ist noch länger her als diese 5 Jahre, seitdem du den Podcast machst, dass du auch regelmäßig Fachbeiträge im Private Banking Magazin veröffentlicht hast und ja selbst auch ein bisschen aktiv bist. Also ich habe jetzt letztens gerade erst gesehen, hast du nochmal gesprochen zu 8 Themen, die dich quasi als Family Officer ja selbst beschäftigen, so kann man das ja, glaube ich, sagen, und hast dementsprechend ja auch die Einblicke, beziehungsweise gibst die auch gerne weiter.
Ja, eigentlich stelle ich vor allen Dingen auch Fragen, wie ich es im Podcast auch mache. Es geht um 8 Kraftfelder, die zur Entwicklung einer strategischen Asset Allocation aus meiner Sicht sehr wichtig sind, deswegen nenne ich das säkulare Asset Allocation, die sozusagen bei der Strategieentwicklung für Familienvermögen vor der strategischen Asset Allocation kommt. Die strategische Asset Allocation plant die Performance und das Risiko von Assetklassen immer so ein bisschen rückwärtsgewandt, also was war in den letzten 10, 15 Jahren an Performance zu erwarten, was erwarte ich jetzt nach vorne raus. Die säkulare Asset Allocation versucht sich konstruktiv zum Thema Inflation, Aufstieg des globalen Südens, geopolitische Spaltung, Klimawandel und Kapitalkonzentration zu verhalten und fragt sich, was macht denn die Ordnungs-, die Fiskal- und die Geldpolitik daraus? Also da stehen viele Umbrüche vor uns und wir versuchen uns zu überlegen, wie wir uns vor Schocks schützen können, aber auch wie wir konstruktive Ideen finden, um uns auf diese Umwälzung konstruktiv einzustellen.
Ich finde ja immer ganz spannend, das sind ja sehr, sehr große Themen, die du angesprochen hast. Am Ende steht ja eine Asset Allocation, das sind Zahlen, das sind aber sehr inhaltliche Fragen. Also wie gelingt denn diese Übersetzung? Oder wahrscheinlich will man Operationalisierung oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man
es nennt. Das ist auch genau die Hauptherausforderung. Ja. Nehmen wir als Beispiel die Inflation. Ich kann grundsätzlich sagen, dass die Inflation ein Feind meines Vermögens ist. Mhm. Das haben wir gesehen 2022. Anleihen leiden, Aktien leiden. Ich kann aber auch versuchen, mein Vermögen so aufzustellen, dass es messbar die Inflation zum Freund hat. Nämlich indem ich margenstarke Unternehmen habe, indem ich inflationsindexierte Anleihen habe, indem ich Immobilien habe, in denen die Zahlungsströme, also die Mieteinnahmen, vielleicht ein bisschen flexibler sind, sich vielleicht leichter an die Inflation anpassen können. Und genau das kann man ja messen. Und meine Aufgabe letzten Endes ist es dann bei der Strukturierung von Vermögen, genau diese Seismographen und diese Cockpit-Elemente in ein Vermögenssteuerungssystem einzubauen, um zu sagen, okay, die Inflation wird uns am Anfang wehtun, weil wir beispielsweise viele stark wachsende Unternehmen haben, die in der Bewertung zinsfühlig sind. Aber wir wissen, dass sie das verkraften, weil sie auch eine Preissetzungsmacht haben. Mhm. Und weil sie, bei einer Inflation gibt es immer Gewinner und Verlierer, weil sie mit ihrer Preissetzungsmacht zu den Gewinnern der Inflation gehören werden. Das kann ich auf der Aktienebene, auf der Private Equity Ebene gestalten, auf der Anleihenseite beschränkt über inflationsindexierte Anleihen, bei Immobilien ähnlich. Und genau so muss man eben dann Schicht für Schicht durch diese 8 Kraftfelder durchgehen und sich überlegen, wie kann ich mich dazu verhalten? Wie kann ich Dinge messbar machen? Und wie kann ich mich vor Schocks aus diesen 8 Kraftfeldern schützen?
Ja. Ist denn diese Messbarmachung schon abgeschlossen oder kann man das überhaupt abschließen?
Nein, auch dieses sich zu verhalten zu diesen 8 Kraftfeldern ist nie abgeschlossen. Mhm. Also wir gehen jetzt gerade los. Ich mache das seit 1,5 Jahren in allen Vermögen, die ich begleite und stelle fest, wir lernen. Am Anfang hat man zu all diesen Kraftfeldern ein Gefühl. Dann beschäftigen wir uns akademisch damit, ziehen uns Research aus ganz verschiedenen Quellen herbei und dann wird die Haltung zu diesen Feldern schon ein bisschen akademischer und dann versuchen sie das, wie du es gesagt hast, zu operationalisieren und überlegen uns, okay, wo sind wir denn quasi anfällig für diese Entwicklung und wie können wir uns opportunistisch dazu verhalten oder eben schützen. Und das ist ein laufender Prozess, das ist genauso wie die strategische Asset Allocation. Ich muss sie mindestens einmal im Jahr hinterfragen, muss mir überlegen, was habe ich denn für eine Erwartung an die Performance von Aktien, von Anleihen und so weiter und so fort. Ja, die von Aktien gewinnt jetzt aktuell dadurch, dass Zinsen sinken. Genauso ist es auch mit der säkularen Ebene. da wird sich noch viel tun und vieles, Nachhaltigkeit oder Klimawandel und Nachhaltigkeit ist eine Ebene. Ich glaube, dass sich auch die Nachhaltigkeitskriterien und Definitionen in Europa noch verändern werden. Da sind wir in einer Diskussion und einem Lernprozess und einem Veränderungsprozess. Also das hört nie auf und bleibt immer spannend.
Ja, also Thema Inflation hätte man wahrscheinlich vor 7, 8 Jahren, wäre das vielleicht gar nicht so akut gewesen
vermutlich. Absolut, ja, genau,
ja,
richtig.
Genau. Ja. Ja, ist ja vielleicht ganz spannend. Nachhaltigkeit hast du auch schon angesprochen. Ich habe ja über das Thema auch schon noch mit einer Kollegin von dir gesprochen oder mit einer gemeinsamen Kollegin, die auch bei dir mal zu Gast im Podcast war.
Ja.
Da musst du uns jetzt nochmal abholen.
Yvonne Brückner.
Genau.
Ja, Geschäftsführerin von Res Futura. Wir haben uns dank eurer Organisation auf dem Private Banking Kongress in München mal lange zu dem Thema säkulare Asset Allocation ausgetauscht und bereiten gerade die nächste Erhebung vor, die wir im Rahmen von Res Futura machen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel verrate, aber diese Frage...
Das schneiden wir sonst raus.
Ja, das ist ja der Kollege neben uns.
Genau.
Danke, Yannick. Wir bereiten das vor und wollen uns im Prinzip darüber informieren, wie sich die verschiedenen Family Offices, die da angeschlossen sind, zu diesen Themen bisher verhalten und wollen auch vorfühlen, wie man sich Sorgen macht über diese Umbrüche und wollen dann im zweiten Schritt im Dialog versuchen, mit denen gemeinsam Lösungen zu finden und diese Lösungen auch publik zu machen. Ja, das ist ja quasi so ein Beitrag zum öffentlichen Diskurs, wie sich Familien dazu verhalten und wo es vielleicht noch blinde Flecken gibt, wo es Risiken gibt, über die bestimmte Familien noch nicht so stark nachgedacht haben. Vielleicht bekommen sie den Impuls, das jetzt stärker auf ihren Fokus zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Das wäre alles sehr wünschenswert. Und da ist das Netzwerk von Res Futura natürlich sehr, sehr interessant und spannend und fördert ja innerhalb dieses Kreises auch schon über viele andere Themen wichtige Dialoge.
Ja. Ich habe da auch eine relativ steile These immer zu. Also wir sprechen ja oft über akademische Sachen. Das sind dann oft sehr kapitalmarktgetriebene Sachen. Oft ist ja in diesen Family Offices das sehr, sehr weit weg von akademischen Verhalten, sondern sehr emotionales Verhalten. Und ich bemerke so, gerade auch bei uns, wenn wir dann im Private Banking Magazin diese Diskussionen führen, dann sind es ja wenige Plattformen, auf denen überhaupt sowas wie eine Akademisierung dieses Geschäfts stattfindet.
Ja.
Deswegen eigentlich eine spannende Sache.
Ich stimme dir total zu, aber auch da sind ja die Family Offices noch mitten im Lernprozess.
Ja.
Ich finde, dass Family Offices von Institutionen ganz, ganz, ganz viel lernen können. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich mehr mit Zahlen beschäftigt, dass man seine Vermögenssituation nicht durchmathematisiert, aber dass man sich zumindest ein bisschen bewusst macht, was denn in Zahlen heißt, wenn bestimmte Themen eintreten. Und das regt dann schon ein bisschen an, dass man sich dann auch emotional dazu anders verhält.
Mhm.
Natürlich werden viele Dinge aus Emotionen entschieden. Und wenn man nach vorne denkt, denkt man in bunten Bildern und Wachstumsbildern. Das ist alles sehr emotional getrieben. Und wenn am Ende des Tages ein Prinzipal entscheidet, entscheidet er oft aus dem Bauchgefühl raus. Das ist zwar auch durch viel Fachwissen geprägt, aber ich glaube, dass eben diese Cockpit-Elemente, um Entscheidungen zu treffen, noch viel, viel stärker in die Family Office implementiert werden müssen, weil Family Offices gerne sich sozusagen nur das Reporting anschauen, darüber ein bisschen Rede halten, was in der Vergangenheit war und ja, das wird auch weiterhin gut sein. Ich glaube, man muss viel mehr nach vorne leuchten, nach vorne messen, nach vorne simulieren. Und das können wir von den Instis alles lernen.
Ja, ja. Genau, mit Instis sprichst du ja auch manchmal. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir das bald mal wieder in Fokus nehmen und auch ein paar Instis mit reinholen. Gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit gibt es ja auch Überschneidungen und auch Differenzen, wenn man dann eben sagt, ja, Nachhaltigkeit ist vielleicht emotional getrieben, auch im Family Office. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Und
ich auch. Aber du hast ja schon dankenswerterweise für den Private Banking Kongress hier in Hamburg ganz viele institutionelle Gesprächspartner für das große Bild geliefert.
Ja.
Vielen, vielen Dank dafür. Das waren richtig spannende Gespräche. Und damit haben wir, glaube ich, der Branche einen großen Gefallen getan, dass die mit uns gesprochen haben.
Genau. Und falls jetzt jemand zuhört und sagt, ah, der Hammers und der Lippert, die erzählen jedes Mal so einen Quatsch, dann gerne einfach bei uns melden. Wir freuen uns.
Auf jeden Fall.
Und den Diskurs können wir dann eben hinter dem Mikrofon und aber vielleicht auch vor dem Mikrofon führen.
Sehr gerne.
Immer gerne bei uns beiden melden, beziehungsweise den Kollegen von Private Banking Magazin. So, Schlussworte, haben wir noch was?
Nein, ich sage einfach nur danke. Danke für den Private Banking Kongress in Hamburg. Danke für die vielen guten Gespräche, die wir hier führen können. Und ich freue mich auf alles, was kommt.
Dem schließe ich mich an. Besten Dank, Christian.
Danke.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Weil wir gerade Christian Hammes gehört haben, hier natürlich kurz vor Ende der Folge noch der Hinweis auf die aktuelle Folge vom Kollegen. Da spricht Andreas Dimopoulos mit Christian Hammes und der managt den Teil des Vermögens der Signal Iduna Versicherung, das in Anleihen investiert wird. Und die institutionelle Perspektive ist dann ja auch immer noch mal recht spannend und unterscheidet sich ja von der Family Office Perspektive dann durchaus.
Außerdem gibt es natürlich noch eine neue Folge von der Finanzgourmet. Und wie ich schon erwähnt habe, kommt bald auch die neue Ausgabe des gedruckten Magazins in Ihren Briefkästen oder als PDF auf die Website. Dafür müssen Sie sich allerdings noch bis November gedulden.
Wie immer der Hinweis, wir freuen uns über Ihre Hilfe und Ihr Feedback. Wenn Sie also Infos haben, sich über einen Artikel ärgern oder auch freuen oder Sie gerne etwas von uns wissen wollen, Sie erreichen den Kollegen Lippert oder mich entweder über LinkedIn oder aber ganz klassisch per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de.
Ansonsten natürlich wie immer der Hinweis auf unsere Website, auf unsere Social-Media-Kanäle, auf unser Magazin, auf unsere anderen Podcasts und auf alles anderes, was wir so haben. Und natürlich auch auf die nächste Folge dieses Podcasts. Wir bereiten uns jetzt allerdings langsam auf das Wochenende vor. Was steht bei dir an?
Ich freue mich, meine Freundin kommt zu Besuch und ich weiß nicht, wie viele unserer Zuhörer das schon wissen. Ich wohne ja nicht in Hamburg, sondern in der wunderschönen Hansestadt Uelzen. Und ein guter Freund von mir, der auch den dortigen Irish Pub besitzt, hat Geburtstag. Deswegen werden wir, denke ich mal, da vorbeischauen und auf ihn anstoßen.
Cheers, mate. Würde ich da
cheers,
sagen.
Cheers, mate. Und bei dir, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch schon was Schönes vor?
Ja, ich spring gleich in den Zug nach Münster und besuche auch einen Kumpel. Wetter sieht ja ganz gut aus.
Ja, durchaus.
Und die westfälische Heimat ruft ja auch immer hin und wieder. Deswegen schaue ich da mal vorbei. Genau, und nächste Woche hören Sie dann entweder die Kollegen oder uns sicher an dieser Stelle wieder. Bis dahin wünschen wir dann ein schönes Wochenende und eine gute, erfolgreiche neue Woche.
Und jetzt schließen wir wie immer mit einem Tschüss aus Hamburg.